Ganz herzlich willkommen zu Ex Libris, zur nächsten Ausgabe von Ex Libris hier im Haus Schader und bei allen, die uns heute zuschauen. Herzlich willkommen zu dieser Reihe. Ex Libris ist ein kleiner Luxus, den wir uns in der Schader Stiftung nehmen. Wir stellen Bücher vor und lassen uns Bücher vorstellen, die in irgendeiner Weise im Kontext der Stiftung und im Umfeld der Stiftung entstanden ist, von Menschen, mit denen wir Beziehungen pflegen oder von Menschen, die hier in der Stiftung in irgendeiner Form bereits vorstellig oder auch auffällig geworden sind. Auffällig geworden ist Roger de Weck in seinem Leben in vielfältiger Weise, obwohl ich ihn nicht vorstellen darf, denn das macht unser Moderator nachher. Aber er ist im letzten Jahr bei uns vorstellig geworden mit einer Laudatio auf Silja Häusermann, eine Schweizer Landsfrau und Politikwissenschaftlerin, die den Schaderpreis 2024 bekommen hat. Nicht nur die Laudatio, nicht nur die Lektüre der Bücher, nicht nur vor allem Lektüre von vielen Stellungnahmen, von vielen einzelnen Essays, von vielen Verlautbarungen von Roger de Weck haben uns dahin gebracht zu sagen, dieses Prinzip trotzdem ist etwas, was für die Schader Stiftung und für ihr Umfeld eine ganz besondere Bedeutung hat. Insofern freuen wir uns ganz besonders, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zu uns zu kommen und dieses Buch im Gespräch stärker vorzustellen. Margit Lünenburg, die Gesprächspartnerin ist, kennen wir aus anderen Projektzusammenhängen der Stiftung auch bereits länger. Auch Sie darf ich nicht vorstellen, aber herzlich willkommen heißen. Insofern ganz herzlichen Dank, dass Sie aus Berlin gekommen sind, um in diesem Salonformat mit uns zu sprechen und aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive das mit einzufangen, was wir aus einer nicht nur wissenschaftlich fundierten, aber auch praxisgesättigten Schreibform von Roger de Weck heute hören. Herzlichen Dank, Lars Hennemann, Chefredakteur der Rheinzeitung, und an alle, die in Darmstadt und um Darmstadt sind, noch aus langjähriger Tätigkeit als Chefredakteur, also in gleicher Funktion im Darmstädter Echo bekannt und von Anfang an unser Moderator für diese Reihe Ex Libris. Liebe Luise Spieker, vielen Dank, die in unserem Haus das vorbereitet. Justus Heinecker begleitet uns heute an der Technik. Und ganz herzlich willkommen all jenen, die wir eingeladen haben, hier wie immer im kleinen, vertrauten Kreis mit in die Diskussion zu kommen, mit dem Autor, mit der Gesprächspartnerin, mit der Moderation und miteinander. Nachdem erstmal auf dem kleinen Panel gesprochen worden ist, haben wir auch Möglichkeiten, uns dann noch gegenseitig zu Wort zu melden und miteinander zu sprechen. Seien Sie herzlich willkommen, und in dieser Zeit und in diesen politischen Tagen und nach zwei trumpesken Monaten, die wir hinter uns haben, ist dieses Prinzip trotzdem sicherlich auf vieles anzuwenden, aber wir wollen heute vor allem fachlich darauf eingehen, wie es nämlich um Journalismus, um Medien bestellt ist und wie dieser wichtige Teil von Gesellschaft und diese vierte Macht der Gesellschaft in allen Veränderungen für uns eine Stabilität bringen kann. Ganz herzlich willkommen, und ich freue mich auf eine anregende Zeit miteinander.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer im Stream, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie hier bei der neuesten Ausgabe von Ex Libris. Ich heiße Lars Hennemann, bin Chefredakteur der Rheinzeitung und habe zum wiederholten Mal die Ehre, dieses Format zu moderieren, und begrüße dazu sehr herzlich meine Mitdiskutanten hier im Plenum, zuvorderst Roger de Weck, der an vielfältigen Stellen, von denen ich jetzt wirklich nur die wichtigsten hier erwähnen mag, aus Gründen der Zeitökonomie, auch meinen Beruf und meine Sicht auf diesen Beruf maßgeblich mitgeprägt hat. Geboren ist er 1953. Unter anderem war er Chefredakteur der Zeit, eines Mediums, das bis heute in Deutschland eben auch als Leuchtturm für Qualitätsjournalismus steht. Er war darüber hinaus Generaldirektor des Schweizer Radios und Fernsehen sowie Mitglied des Zukunftsrates von ARD, ZDF und Deutschlandradio, also unserem öffentlich-rechtlichen medialen Sektor. Buchautor in vielfältiger Weise und eben jetzt mit dem neuesten, ich glaube, es ist das neueste, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, Werk, das Prinzip trotzdem, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen. Als ich von seiner Veröffentlichung erfuhr, das war noch bevor die Einladung zu Ex Libris kam, habe ich nicht nur ein Exemplar gekauft, sondern fünf, das ist wirklich wahr. Eins halte ich hier in die Hand, die anderen laufen im Moment durch unsere Redaktion durch, weil ich die 140 Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich es im Alltag zu tun habe, freundlich gebeten habe, lest euch das mal durch. Ja, zu meiner rechten Margit Lünenborg, eben schon auch angesprochen worden, ebenfalls im wissenschaftlichen Kontext Expertin für Journalismus, vor allem auch wenn es um transformative Notwendigkeiten oder Transformationsformen des Journalismus geht. Aktuell im Forschungssemester, wenn ich es hoffentlich noch richtig erinnere, an der... Bitte, es geht zu Ende. Aus Berlin zu uns gekommen. Wir freuen uns ebenfalls, dass Sie hier sind, dem klassischen Setting, so möchte ich das mal nennen, von Ex Libris folgend. Im Mittelpunkt steht natürlich der Autor, die Autorin, dessen oder deren Buch wir uns genauer vornehmen, aber eben dann auch sofort um eine Ergänzung, Einordnung, durchaus auch Widerspruch im besten dialektischen Sinn, um dann eben miteinander über These oder Gegenthese auch zu weiteren Synthesen zu kommen. Auch das zeichnet dieses Format aus. Und wir wollen keine Selbstgespräche führen, das haben wir schon gesagt. Also wenn jemand entweder aus dem Haus hier im Haus Schader, den ich hier sehe oder die ich hier sehe, eine Frage stellen mag, dann einfach die Hände hoch. Und wenn wir aus dem digitalen Äther eine Frage zugespielt bekommen, Handzeichen genügt, und dann greifen wir das auf. Und das werden wir auch so zu portionieren wissen, dass wir nicht einen riesen Stau produzieren und dann am Schluss alles mit Druckbetankung abarbeiten. Das gelingt uns, glaube ich, schon im Laufe der etwa 90 Minuten, die wir jetzt vor uns haben. Das ist auch in aller Regel machbar gewesen, dass wir dann auch keinen mit seiner Frage oder ihrer Frage vergessen oder einfach nicht mehr dran bekommen. Und schon geht's los. Die Unterzeile, der Untertitel des Buches hat mich zu einer gleichlautenden Einstiegsfrage an Sie beide motiviert. Zuerst möchte ich Sie natürlich an Sie richten, Herr Deweck. Das Postulat oder die Feststellung, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen, enthält ja immerhin eine tröstliche Botschaft, trotz der Zuspitzung in dieser Formulierung, nämlich, dass der Journalismus tatsächlich noch zu retten ist. Warum sehen Sie das so?
Es gibt noch nach wie vor guten Journalismus und es gibt nach wie vor gute, engagierte, talentierte Journalistinnen und Journalisten. Das ist nicht die Frage, aber sie sind alle unter Druck. Und mit diesem Buch, und ich freue mich, dass die Schader Stiftung hier sich über dieses Buch beugt, in diesem Haus Schader, das so traditionsreich ist. Ich danke auch für die Gelegenheit des Austauschs. Ich dachte, mit diesem Buch möchte ich zu einer Diskussion beitragen, namentlich unter Journalistinnen und Journalisten, aber auch im Wechselspiel mit der Politik, denn die darf nicht untätig bleiben.
Ich reiche die Frage weiter an Frau Lünenborg.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Journalismus noch eine Chance, und das noch würde ich gar in Klammern setzen, hat, dass es einen gesellschaftlichen Bedarf für Journalismus gibt, dass der ökonomisch unter Druck ist, das wissen wir alle, und da werden wir sicherlich noch detaillierter darüber reden, aber dass es sozusagen strukturell demokratische Notwendigkeit für journalistische Wissensproduktion gibt, davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich bin allerdings weniger überzeugt davon, dass wir den Journalismus vor den Medien retten müssen, weil Journalismus und Medien immer schon und unauflöslich sozusagen miteinander verschränkt sind. Und dass da eine ökonomische Challenge drin steckt, eine Tension, eine Spannung, das ist zweifelsohne so. Aber Journalismus ohne Medien existiert nicht. Wie auch immer wir Medien denken wollen, naja, glaube ich, können wir da noch ein bisschen drüber reden.
Aber gern. Natürlich gibt es keinen Journalismus ohne Medien. Es gibt aber sehr wohl Medien ohne Journalismus.
Absolut.
Und ich beobachte, wie die Gesetze des guten Journalismus und die Gesetze des Medienbetriebs auseinanderdriften. Der Journalismus ist an sich nüchtern, der Medienbetrieb zusehends emotional. Der Journalismus interessiert sich für die Fakten, der Medienbetrieb mehr und mehr für die Meinungen. Es gibt eine Meinungsinflation. Der Journalismus interessiert sich wirklich zunächst einmal für die das Angebot und seine Qualität. Der Medienbetrieb ist voll und ganz auf die Nachfrage fixiert, auf die Klicks. Und die Spannung zwischen Medienbetrieb und Journalismus gab es immer. Spannungen beispielsweise zwischen Redaktionen und Verlagen sind ja ein Klassiker. Aber der Drift, der ist größer denn je und der wird verstärkt durch die sozialen Medien. Insofern nuanciere ich Ihre Meinung, dass es nur die Wirtschaftskrise ist. Es gibt eine tiefe Identitätskrise des Journalismus. Denn er imitiert immer stärker die sozialen Medien, statt sich von ihnen zu unterscheiden. Er übernimmt die Mechanismen der sozialen Medien bis hin zu den Messgrößen. Total Engagement Rate, also wie viel mit einem einzelnen Beitrag interagiert wurde, oder Conversions in den sozialen Medien, wenn einer klickt, um zu einer Werbeseite zu kommen, in den journalistischen Medien, wenn einer ein Abo löst, ein digitales Abo, um über die Bezahlschranke zu kommen, vor allem aber inhaltlich. Um nur ein Beispiel unter vielen zu nehmen, wer einen Post beispielsweise auf X schreibt, der muss plakativ sein, sonst findet er keine Beachtung. Und wir beobachten, wie ein wachsender Teil des Journalismus immer plakativer wird auch. Schwarz oder weiß, obwohl die Wirklichkeit grau ist, obwohl die Politik nicht nur die Kunst des Möglichen ist, sondern des Umgangs mit Zielkonflikten. Und guter Journalismus versucht ja, die Grautöne hervorzuheben, wie in einem Stich. Die einen etwas grauer, die anderen etwas heller. Das ist Wiedergabe der Wirklichkeit, nicht das mediale Schwarz-Weiß, das überhand nimmt.
Bleiben wir noch, vielen Dank, auch für dieses kleine, wenn ich das so formulieren darf, journalistische Credo, das ich an vielen Stellen auch gerne unterschreiben mag. Bleiben wir aber noch kurz nochmal bei dem Begriff der Rettung. Es vollziehen sich im Moment wirklich auch in dem Teil der Welt, wo wir das bis vor kurzem zumindest in diesem Ausmaß und in dieser Geschwindigkeit kaum für möglich gehalten hätten, Entwicklungen, die gewaltig sind und die eben auch die freie Presse oder den freien Journalismus noch weiter unter Druck nehmen, als es ohnehin schon in den letzten 20 oder 30 Jahren durch die skizzierten Entwicklungen geschehen ist. Schauen wir in die USA. Aber ganz ehrlich, Naserümpfen sollten wir nur ganz kurz, wenn überhaupt, die jüngste Anfrage der Christdemokraten im Bundestag mit 551, so viel waren es, glaube ich, Fragen, eben auch, die zumindest teilweise in diese Richtung gingen. Da vollzieht sich etwas, was mich zu der Frage bringt, mit der Bitte, um jeweils kurz zu antworten, wie viel Zeit bleibt uns denn noch, über diese Rettung nachzudenken?
Also ich glaube, dass die Politik handeln muss, weil wir sonst bald auch in Europa, auch in der Bundesrepublik, Medienwüsten haben, News Deserts, wie es sie in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt. Dort sind etwa 20% der Bevölkerung, 70 Millionen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner ohne jegliches lokale oder regionale Medium. Mit drei Folgen. Erstens haben die regionalen Behörden keinen Aufpasser, keine Checks and Balances. Es steigt die Korruption, die Misswirtschaft mit Steuergeld. Und zum Zweiten informieren sich die Menschen vorwiegend dann über soziale Medien und die radikalisieren sich dort. Es sind die Gebiete, wo ein Donald Trump am meisten Wähler hatte. Und zum Dritten verlieren die Menschen überhaupt den Begriff dessen, was Journalismus ist. Für sie ist eine journalistische Information und eine nicht-journalistische Information gleichwertig. Und das ist so gefährlich. Wenn ich nur ganz kurz ausführen darf, was ist guter Journalismus? Das ist Information suchen, prüfen, überprüfen, einordnen, in den größeren Zusammenhang stellen, dann analysieren, darstellen, erklären, eventuell kommentieren und bei Bedarf aktualisieren oder korrigieren. Das ist seriöse Verarbeitung von Informationen. Das ist Journalismus zunächst. Und in den sozialen Medien wird nur die eine, die fakultative Funktion erfüllt, nämlich das Kommentieren. In einer Endlosschlaufe wird kommentiert, abermals kommentiert, nochmals kommentiert, auch wenn überhaupt keine neuen Aspekte, keine neuen Fakten letztlich dazukommen. Also eine reproduktive Debatte, nicht eine produktive, erkenntnisorientierte Debatte. Und wenn mehr und mehr Menschen überhaupt nicht mehr so richtig wissen, was Journalismus ist, dann ist der Journalismus gefährdet.
Vielen Dank, Frau Lindberg. Wie viel Zeit haben wir noch und warum?
Ja, die Hochrechnung, glaube ich, wer das tun könnte, der würde vielleicht viel Geld verdienen oder so. Das, glaube ich, wäre jetzt gewagt, da irgendeine Jahreszahl zu nennen. Ich teile vieles ihrer Krisen- und Problemeinschätzung. Ich glaube, das Vermögen zwischen journalistisch und nicht journalistischen Informationen zu unterscheiden, ist in der jungen Generation bereits verschwunden. Das ist auch kein relevantes Kriterium. Das ist bitter für Journalismus, aber es ist so. Da müssten wir über Medienkompetenz Training über sozusagen kompetenten Umgang mit Informationsselektion und Hintergrund von Informationen sprechen. Also auf diese Frage kann man nur sagen, es ist mehr als höchste Zeit. Also sozusagen Veränderungen müssen unmittelbar stattfinden. Ich würde an ihr hohes Lied dessen, was guten Journalismus ausmacht, aber doch nochmal einen Baustein andocken, dass ich glaube, unter den wirklich radikal veränderten Medienstrukturen, in denen Journalismus seine neue Rolle finden muss und in denen, das müssen wir konstatieren, Journalismus als Autorität substanziell Relevanz verloren hat. Also die Instanz zu sein, die die Deutung des aktuellen Geschehens liefert, die Tagesschau sagt, was ist, und das ist es erstmal, diese sozusagen Sonderstellung hat Journalismus verloren. Er muss in einem neuen Medienökosystem seine Rolle definieren. Da bleibt ganz viel von dem, was Sie gesagt haben, immer noch absolut essentiell. Ich glaube aber, dass so eine Form des Interagierens, des Reagierens, des Teilhabens, des Miteinbeziehens, also Journalismus auch sozusagen sich als Teil von Communities versteht und mit diesen auch sozusagen kommunikativ interagiert, dass das eine relevante Rolle ist, die vielleicht unter den Bedingungen sozialer Medien verstärkt hinzugekommen ist.
Da bin ich ganz mit Ihnen einverstanden. Der Journalismus hat ja sein Monopol als Vermittler von Informationen verloren. Und ich halte das an und für sich für eine gute Entwicklung. Auch wenn nicht wenige meiner Kolleginnen und Kollegen darunter leiden, fast ein bisschen gedemütigt sind, dass sie nicht mehr dieses Monopol haben. Viele Informationen erwirbt man heute fast per Osmose. Überall sind sie vorhanden, die News. Nicht unbedingt die kompetente Vertiefung, aber die News. Es ist fast unmöglich, an den News vorbeizuleben. Die Schwierigkeit ist, wo sind dann die News, die seriös aufgearbeitet wurden und wo nicht. Eine Nuance möchte ich anbringen zu Ihrem Bild der jungen Generation. Es gibt einen beträchtlichen Teil der jungen Generation, der hochprofessionell Medien analysiert. Hat sich in meinem Land gezeigt, als es ein Volksbegehren gab, sogenannte No-Billag-Initiative zur faktischen Abschaffung des öffentlichen Medienhauses, das ich 7 Jahre lang geführt hatte. Und 72% der Schweizerinnen und Schweizer lehnten dieses Volksbegehren ab. Und die Altersgruppe, die am deutlichsten, am heftigsten dieses Volksbegehren zur Abschaffung des Medienhauses ablehnte, waren die 18- bis 28-Jährigen. Die lehnten das mit 80% ab. Also ein Teil der jungen Generation weiß sehr wohl, was verlässliche Quellen, was verlässliche Informationsverarbeitung ist oder nicht. Aber ich gehe sehr mit Ihnen einig, dass in einer Mediengesellschaft, und wir leben durch und durch in einer solchen, dass da die Medienkompetenz von der Schule an eigentlich zu einem der Grundfächer gehört.
Bleiben wir noch einen Moment bei dem, was Sie auch eben umschrieben haben, mit der Vorstellung von Journalismus, die es zu bewahren oder auch wiederzubeleben gelte. In der Vorbereitung auf die heutige Runde ist mir ein Zitat der aktuellen Schallerpreisträgerin begegnet. Und zwar sagte Silja Häusermann, dass wir alle als Gesellschaft, da ging es erstmal gar nicht um Journalismus, aber ich komme schnell zur Analogie, die ich ziehen möchte, dass die Gesellschaft, wenn es ihr dann weiterhin um Zusammenhalt gehe, doch gut daran tue, den Wald zu kommentieren und nicht jeden einzelnen Baum. Wenn man das auf mediale Rezeption überträgt, muss man dem Publikum, wenn es um Journalismus geht, klar machen, dass es längst im Wald steht. In einem Wald aus Fake News, Desinformation und allem Möglichen. Wir kennen auch die Wirkmechanismen, die ja auch nicht erst seit gestern auf Menschen herunterprasseln. Aber damit steht man natürlich schon gleich vor dem ersten massiven Problem, wenn es um die Rettung des Journalismus geht. Wie kann das denn gelingen, den Menschen gleich welchen Alters, das ist nichts, was die Jugend exklusiv hat, klarzumachen, dass sie längst im Wald steht? Herr De Beck.
Ausgangspunkt ist vielleicht ein Vergleich zweier Spitzenpolitikerinnen bei der jüngsten Bundestagswahl. Von den herkömmlichen journalistischen Medien wurde eine gepusht wie verrückt, Sarah Wagenknecht. Und ihr Bündnis Sarah Wagenknecht hat den Einzug in den Bundestag nicht geschafft. Und eine andere Spitzenpolitikerin der Linken kam eher am Rande vor in den journalistischen Medien, hat aber virtuos die sozialen Medien zu bespielen gewusst. Und die hat bei Wahrung aller Proportionen einen kleinen Triumph erlebt. Und die Partei, die fast schon abgeschrieben war, wieder aber grandios in den Bundestag geführt. Daraus lernen wir zwei Sachen. Erstens, wenn journalistische Medien letztlich die sozialen Medien kopieren, dann sind sie schwach. Denn das Original ist immer stärker als die Kopie. Und warum wurde Sarah Wagenknecht hochgeputscht? Weil sie Quote und Klicks gebracht hat. Sie war allgegenwärtig in den Talkshows, sie war allgegenwärtig in den geschriebenen Medien und überall. Da war eine Art objektive Allianz zwischen dem Klickjournalismus und dem Populismus. Und wenn man das tut, dann schwächt man sich, wohingegen wer von vornherein nur auf die sozialen Medien gesetzt hat, der ist gut gefahren. Ich glaube, wenn denn mein Gewerbe, mein Metier, und ich liebe dieses Gewerbe, und ich habe deshalb auch dieses Buch geschrieben, es ist eine Liebeserklärung, eine kritische Liebeserklärung, wenn ich dieses mag, sein Verderben ist der Versuch, letztlich wie die sozialen Medien zu funktionieren. Wenn der Journalismus nicht mehr unterscheidbar wird von den sozialen Medien, wenn der Journalismus nur noch auf das setzt, was angeblich kurzfristig Erfolg hat, Klicks, dann ist er verloren. Leserbindung, Zuschauerinnenbindung, Hörerbindung, Nutzerinnenbindung zu schaffen mit kurzfristiger Klickmaximierung ist eine völlige Illusion. Und wir erleben derzeit einen Teufelskreis. Die vielen Content-Manager, die in so mancher Redaktion die Chefredaktion ersetzt haben. Eine Chefredaktion interessiert sich für das Angebot mit Seitenblick auf die Nachfrage. Content-Manager interessieren sich nur für die Klicks, schauen die ganze Zeit, was trendet bei Google. Das wollen wir auch thematisieren. Wenn jede und jeder in den Redaktionen das bringt, was funktioniert, was Klicks bringt, was Quote bringt, dann bringen alle das Gleiche. Und am Schluss haben wir innerhalb der journalistischen Medien eine Angleichung. 40 Krimis und Thriller pro Woche im ZDF, einschließlich täglicher und nächtlicher Wiederholungen. Eine Talkshow-Inflation ohnegleichen. Weil es funktioniert. Aber ein beträchtlicher Teil des Publikums wendet sich von diesem Medienbetrieb ab. Und es gibt eine steigende Zahl von sogenannten Nachrichtenvermeidern. News-Deprivierte, sagt man, glaube ich, in der Kommunikationswissenschaft. Leute, die genug haben davon, erst recht, wenn in hypernervösen Zeiten auch noch der Medienbetrieb hypernervös wird, reißerisch wird, die Titel spektakulärer werden, die Überschriften auf Tutti gehen, die Vorspäne nicht mehr eine Zusammenfassung des Artikels sind, sondern ein Teaser, um die Leserin oder den Nutzer einfach in den Artikel einzuführen.
wenn die Auswanderthemen mehr kommerziell als essentiell ist, wenn all das passiert, stößt man einen Teil des Publikums ab, der sich still und leise entfernt vom Medienbetrieb, was dann wiederum die Content Manager in den Redaktionen dann anstachelt, erst recht alle Kniffe anzuwenden, um noch mehr Klicks zu erzielen. Und davon muss man sich lösen. Diesen Strukturwandel der veröffentlichten Meinung von der Aufmerksamkeitsökonomie, die legitim ist, zur Aufregungsökonomie, den halte ich für gefährlich. Aufregung ist das Gegenteil von Aufmerksamkeit. Wenn ich aufgeregt bin, dann lese ich einen Artikel nicht konzentriert, dann höre ich einen Podcast nur nebenbei, dann schaue ich ein Video sehr oberflächlich. Man muss zurückkommen zur Aufmerksamkeit statt zur Aufregung. Sie sehen, ich reg mich auf.
Und das ist gut so. Ja, Sie haben in Ihrem Buch, betrachten wir jetzt mal Frau Lindborg, also das zu rettende Objekt nochmal in seiner Polykrise, ein bisschen genauer. Also wir haben Entwicklungen seit über 20 Jahren, die aber allesamt gemäß der Diagnose, die Herr Deweck stellt, zum jetzigen Zustand beigetragen haben und immer noch beitragen. Ich habe versucht, jetzt in einem Schnelldurchlauf, im Buch ist es natürlich sehr viel ausführlicher dargestellt, die aus meiner Sicht relevantesten, also gerne auch ausdrücklich Widerspruch, sollte ich aus Ihrer Sicht einen Faktor vergessen haben in der Aufzählung. Also fangen wir mal an, also wirklich horrende bis eigentlich fast Totalverluste im Werbemarkt, beginnend mit dem Aufstieg von Google. Der schon erwähnte Verlust der Gatekeeper-Funktion, unter anderem nicht nur durch Social Media, egal wie man grundsätzlich dazu stehen mag. Als erstes und an vielen Stellen immer noch anhaltendes Reaktionsmuster der Verlagsmanager, stumpfe Kostendrückerei. Der Journalist, der nicht mehr da ist, der kann auch keinen guten Journalismus anbieten, ob das schlicht ein Umstand ist, dass er nicht mehr da ist. Oder eben, dass sich auch ein Gehaltsgefüge als nicht mehr marktgängig erweist. Darüber hinaus der Verlust von Vielfalt durch das Verschwinden von Publikationen, von Titeln oder von Teilen von Verlagsangeboten, also ein Konzentrationsprozess, der weiter anhält. Im öffentlich-rechtlichen Kosmos, den wir ja Gottlob in Deutschland auch immer noch zum Objekt der Betrachtung machen können, herrscht umgekehrt auch eine, ich habe es mal hier in meiner Anmoderation mit dem Begriff Weltentrücktheit belegt, was dann auch wieder gleich das nächste Akzeptanzproblem kreiert, die nächste Angriffsfläche für diejenigen, die angreifen möchten. Ja, und immer ungeniertere politische Einflussnahme. Wenn der Gegner, die vierte Gewalt, die viel apostrophierte, immer schwächer wird, werden auch die Angriffe schon mal ungenierter. Das sind so einige der negativen Einflussgrößen, die Sie im Buch aufführen. Teilen Sie diese Befunde und wie gewichten Sie denn diese Einflussfaktoren? Was ist denn der Schlimmste? Wo muss man sofort ran und wo muss man, sagen Sie, ich sehe es vielleicht auch anders oder sehe es gar nicht so schlimm?
Naja, aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive ist das natürlich ein gigantischer Rundumschlag. Ja, das sind riesen Forschungsfelder. Da einen großen Teil von Problemdiagnosen würde ich durchaus teilen. Ich würde aber gerne einen Schritt zurückgehen, weil ich so dieses, sozusagen das hohe Lied des Qualitätsjournalismus und sein trauriger Niedergang jetzt nicht ganz so dichotom gerne betrachten würde. Eine Kollegin bei uns am Institut, die vor meiner Zeit, Barbara Berns, also in den 80er Jahren Forschung gemacht hat zur Qualität von Journalismus, hat auf der regionalen Ebene den Zusammenhang von PR und Journalismus untersucht und hat für die 80er, Mitte der 80er, die Diagnose PR bestimmt Themen und Timing der Berichterstattung damals schon benannt. 60% der politischen Berichterstattung im regionalen WAZ zu der Zeit, also Ruhrgebiet, war politische Berichterstattung unmittelbar durch PR-Akteure, Pressemitteilungen, Pressekonferenzen und so weiter induziert. Das würde jetzt meinem Ideal des Qualitätsjournalismus nicht unmittelbar so nahe kommen. Und davon hätten wir noch ein paar mehr. Ich will nur sagen, ich teile ja mit Ihnen auch durchaus die Leidenschaft für die wirklich guten publizistischen Produkte, die es nach wie vor gibt. Aber das ist mitnichten Journalismus, wie er sozusagen immer war. Und das war zu Zeiten, als wirklich beachtliche Gewinne eingefahren wurden. Von daher ist sozusagen auf dieser Problemliste, die Sie aufgerufen haben, aus meiner Sicht schon auch einiges haus- und selbstgemacht im Journalismus, das in Zeiten, in denen also überall zweistellige Gewinnmargen eingefahren wurden, halt zu wenig investiert wurde, um diesen absehbaren strukturellen Wandel und strukturelle Veränderung auch tatsächlich proaktiv in die Hand zu nehmen. Also sehr lange Online-Veränderungen ausgesessen wurden, dann zögerlich die Zeitung, wie sie war, als PDF ins Netz gestellt wurde, dann irgendwann gemerkt hat, damit geht's noch nicht, dann angefangen hat zu navigieren, was machen wir for free, wo brauchen wir Geld für. Das waren sozusagen alles Strategien, die nicht gerade erfolgreich dazu beigetragen haben, eine Qualität, eine demokratische Qualität in einem neuen Medienkontext auch irgendwie sichtbar zu machen. Die Frage sozusagen von Innovationsfähigkeit, was in jedem Unternehmen sozusagen ein wesentlicher Baustein eines Gesamtunternehmens ist, ist erst, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren in Verlagshäusern als wirklich eine strukturelle Größe innerhalb von Redaktions- und Verlagsorganisationen mit implementiert worden. Lange Zeit war es ein, wir setzen das fort, was wir haben. Das ändert nichts an der krisenhaften Problemsituation, in der wir jetzt sind, aber mir scheint es zu verkürzt sozusagen zu sehr die sonnigen Zeiten gegenüber dem heutigen Grau nur zu betrachten, sondern auch erforderlich, nochmal präziser zu schauen, was sind self-made problems und wie können wir strategisch mit denen anders besser umgehen. Da brauchen wir auch auf der Ebene der Qualifikation von Journalistinnen und Journalisten ein viel breiteres Spektrum an Kompetenzen, eine viel größere technische Fertigkeit, die nicht, da bin ich völlig bei Ihnen, dann zu Lasten von Zeit, die ich für Recherche, für das eigentlich essentielle journalistische Handeln gehen darf. Das können wir leider in den Befragungen von Journalistinnen und Journalisten seit Jahren nachzeichnen, dass die Zeit, die tatsächlich zur Recherche, also zum originär Informationen sammeln, aufbereiten, wie Sie es dargestellt haben, die Zeit, die dafür zur Verfügung steht, beharrlich schrumpft. Und demgegenüber sozusagen handwerklich-technische Fähigkeiten und an Ökonomie, also sich mit Publikumsdaten auch zu beschäftigen, sehr viel mehr an Raum einnimmt.
Also Journalismus war immer unzulänglich. Es ist wie die Demokratie, sie ist auch unzulänglich. Aber wenn es sie nicht gibt, beide, dann ist es schlimm. Aber es sind keine Formen der Perfektion, zum Glück nicht, sondern das sind Lernprozesse, sowohl der Journalismus wie die Demokratie. Und dass es im Lokaljournalismus ein Nähe-Distanz-Problem schon immer gab, ist ja bekannt und damals schon dargestellt worden und heute noch. Aber was ist grundsätzlich anders geworden? 2/3 bis 3/4 der Einnahmen von Lokal- und Regionalzeitungen namentlich, aber auch von überregionalen Medien, stammten aus Kleinanzeigen, die sind abgewandert zu Online-Märkten und von Werbung, die ist abgewandert zu Suchmaschinen und zu sozialen Medien, wo sie ihr Zielpublikum sehr viel zielsicherer erreicht. Das heißt, heute muss sich Journalismus selbst verkaufen, selbst finanzieren. Und was sich verkaufen soll, direkt, ohne Subvention durch Werbung, das müsste substanzieller werden. Denn auf die Dauer verkauft sich nur das, was Substanz hat. Und das Gegenteil ist vielerorts geschehen. Die Redaktionen wurden, weil das Geld fehlte, abgebaut. Und dort, wo genug Kapital vorhanden war, um in die Redaktion, in das Angebot zu investieren, bei großen überregionalen Medien, die reiche Eigentümer hatten, dort gibt es Erfolgsgeschichten. Die schönste Erfolgsgeschichte in Europa ist Le Monde, die große französische Tageszeitung. Der Eigentümer hat über 16 Jahre massiv in die Redaktion investiert, sie von 300 auf 550 aufgestockt und die Zahl der Digitalabos verdoppelte sich von 300.000 auf 600.000. Auch mein früheres Blatt, die Wochenzeitung Die Zeit, hat das Glück, zwei Verleger zu haben, die Gebrüder Holzbrink, die kontinuierlich investiert haben. Und auch dank des Könnens natürlich meines Nachfolgers Giovanni Di Lorenzo schreibt Die Zeit eine richtige Erfolgsgeschichte. Viele Regional- und Lokalmedien haben das nötige Geld, um eine solche Investitionsstrategie zu fahren, nicht. Und deshalb meine Überzeugung, dass hier die öffentliche Hand wird in den Journalismus investieren müssen Und es gibt da Beispiele, wie man das machen kann, ohne jegliche Einschränkung der Pressefreiheit. Im Gegenteil, indem man die Pressefreiheit stärkt. Denn was soll eine Pressefreiheit, wenn es immer weniger Presse gibt? Und Nordeuropa, das massiv Medienförderung betreibt, ist Spitze nicht nur bei der Medienförderung, sondern auch in der Rangliste der Medienfreiheit der NGO Reporter ohne Grenzen, Spitze in der Medienvielfalt und Spitze im Medienvertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Also faktisch ist bereits widerlegt, dass öffentliche Zuschüsse an private Medien die Staatsferne beheben, dass man in der Bundesrepublik so eine große Angst hat davor, auf dem Hintergrund des Goebbels-Trauma, Propaganda zentralisiert, das wollte man nicht, man wollte eine dezentralisierte Medienpolitik, die Länder sind dafür zuständig, aber das führt dazu, wenn man nichts tut, wenn die Öffentlichkeit nichts tut, werden früher oder später alle wesentlichen Medien Oligarchen gehören. In den USA sieht man, was das bedeutet. In Frankreich sind 90% der privaten Medien in der Hand von 9 Milliardären. Und erste Ansätze zur Oligarchie haben wir auch in der deutschen Medienlandschaft.
Aber das Bemühen der Bundesregierung, Förderung an die Presse zu geben, wurde gewendet oder versucht zu wenden zu einer Förderung der sozusagen des Zeitungsausträgers, also sozusagen die alte, muss man jetzt sagen, die alte Infrastruktur mit öffentlichen Mitteln am Leben zu erhalten, worauf auch, meine ich mit Recht, all diejenigen, die sozusagen als digitale Player neu auf den Plan gekommen sind, gesagt haben, das ist jetzt irgendwie die Zukunftsentwicklung. Also da haben wir in Deutschland natürlich schon auch mit durchaus vermachteten Medien Institutionen und Organisationen zu tun, die, wir sehen es auch im Streit mit dem, was dürfen öffentlich-rechtliche Sender machen und was nicht, also sozusagen immens sozusagen versuchen, ihren Claim abzustecken und Veränderungen eher außen vor zu halten.
Da hatten die nordischen Länder einen Vorteil, also einen Nachteil, der sich als Vorteil erwiesen hat, auch Kanada. Die wurden schon vor 30 Jahren von der Medienwirtschaftskrise eingeholt, weil wenn man alle 100 Kilometer zwei Abonnentinnen und einen Abonnenten hat, war damals schon der Vertrieb gedruckter Zeitungen ruinös. Kanada hat ein Steuermodell eingeführt, das 2024 abgeschafft werden konnte, weil es nicht mehr nötig war. Und gerade ältere Leute, die eine Schwellenangst haben, zu überzeugen, zu einem Digitalabo zu wechseln, durften sie den Preis des Digitalabos von der Steuer absetzen. Schweden hat systematisch auf Medienvielfalt gesetzt und oft die Nummer 2, die Nummer 3 in ein Einzugsgebiet, in einer Gattung unterstützt. So hat beispielsweise dieses stark sozialdemokratisch geprägte Land nach wie vor eine große bürgerliche Zeitung, das Svenska Dagbladet, das sonst verschwunden wäre. Jede schwedische Kleinstadt, auch im hohen Norden, hat ein bis zwei unabhängige Medien, die von einer Zentralredaktion unabhängig ist. Dänemark ist noch einen Schritt weiter gegangen und unterstützt die journalistische Arbeit. Also die öffentliche Hand übernimmt einen Prozentsatz des Redaktionsbudgets. Und wenn der Verlag das Redaktionsbudget kürzt, dann gibt es weniger Subventionen. Und wenn der Verlag beispielsweise erfahrene, einordnungsfähige Kolleginnen und Kollegen entlässt oder in Frührente schickt, um kostengünstige Volontärinnen und Volontäre anzustellen, dann sinkt das Redaktionsbudget und dann gibt es weniger Zuschuss. Ich plädiere für Journalismusförderung.
Bleiben wir bei dem Spannungsfeld zwischen Politik oder öffentlich-rechtlicher Förderung und bislang vielfach noch privatwirtschaftlich organisiertem Journalismus. Ich kenne diese Debatte auch um die Förderung und irgendwann, ich frage mich bis heute, waren wir es, die dann gesagt haben, dann fördert doch die Schriftsteller oder ist es das, was die Politik daraus gemacht hat? Also es ist ja beileibe nicht so, dass Journalisten vor Zahlen an jeder Ecke die Augen verschließen. Also ich sage es jetzt mal mit Blick auf das Haus, für das ich jetzt arbeite. Also die Auflage sinkt im Jahr gemittelt um 7%. Das ist ziemlich genau
die
gedruckte Auflage. Das wird ein bisschen flacher dann die Kurve durch digitalen Aufwachs, aber die Kurve geht trotzdem abwärts. So, und dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, wann du auf dem Boden aufschlägst. Niemand von uns, zumindest niemand von uns, der klaren Verstandes ist, sagt, dann fördert mal die Zustellung. Auch ich gehöre zu denen, hört auf, wenn ihr überhaupt darüber nachdenkt, gutes Geld, Strukturen hinterherzuwerfen, die nicht mehr zu halten sein werden. Bei uns ist es nicht die von Anfang an lange Entfernung wie in Skandinavien oder Kanada, die die Zustellung komplett unwirtschaftlich macht. Das ist die sinkende Stückzahl.
Es ist die Sterberate.
Ja,
mir sagte
ein Demografie.
Regionalverleger, er verliert 6-7% pro Jahr seiner Leserinnen und Leser an den Tod.
Und trotzdem sinkt, trotzdem kommen wir an der Stelle nicht weiter. Und das kann nicht nur These, die ich gerne auch an Sie beide wieder hinspielen möchte, mit uns Journalisten zu tun haben, sondern eben auch mit einer Haltung der Politik uns gegenüber. Also wir müssen ja nicht bis zu Goebbels zurückblicken, um da eben auch ungute Entwicklungen zu thematisieren. Jeder weiß noch genau, es ist nämlich so lange her, dass ein vermeintlich missliebiger CDF-Chefredakteur kalt rausoperiert worden ist von seinem Posten, erinnern wir uns alle noch dran. Jetzt, wenn Sie mir das gestatten, ein Mitglied der heutigen aktuellen hessischen Landesregierung, ich sage nicht wer, hat mir mal vor einigen Jahren ins Gesicht gesagt, ach wissen Sie, Herr Hennemann, wenn wir was bewegen wollen, dann nehmen wir Facebook. Habe ich nur gesagt, viel Spaß. Aber ich habe halt auch manchmal den Eindruck, es ist manchen, nicht allen, pauschalisieren verbietet sich auch da durchaus recht, dass wir allmählich an den Fliegenfänger kommen. Woher nehmen Sie das Vertrauen, dass ausgerechnet die Politik am Ende uns doch mit Sinn und Verstand helfen könnte oder sollte? Oder ist die Politik nur diejenige, die man sich sowieso wenden muss, weil was anders niemand tun wird?
Also wenn ich nur ganz kurz aushole, das Verhängnis der europäischen Geschichte ist, dass in Krisenzeiten viele Konservative reaktionär werden und viele internationalistische Linke linksnationalistisch. Das sehen wir in Deutschland, das sehen wir in Frankreich, das sehen wir in vielen. Diejenigen, die die bürgerliche Mitte verkörpern und konservativ oder liberal-konservativ bleiben, die haben immer das Gefühl, sie möchten ein bisschen doch noch mitspielen mit den Reaktionären. Und dass die Reaktionäre sich frontal gegen journalistische Medien wenden, ist völlig klar. Denn der Journalismus ist für sie schlicht das Gegenteil dessen, was sie denken. Sie funktionieren nach dem Prinzip, diese Rechts- oder Linksautoritären, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Das heißt, wer eine journalistisch unabhängige Haltung einnimmt, der ist schon von vornherein gegen mich. Der ist schon von vornherein tendenziös. Und sie wollen diese Art von Journalismus nicht. Und nicht wenige bürgerliche Politiker übernehmen ein bisschen die Tendenz, gerade wenn es um den Kampf gegen öffentlich-rechtliche Medienhäuser geht. Es ist, dort auch die BBC war das erste große öffentlich-rechtliche Medienhaus mit dem Auftrag informieren, bilden und unterhalten. Und mit dem Zweck, gute Informationen für eine gute Demokratie, Respekt der Menschenwürde, Darstellung von Minderheiten, Einbezug der Minderheiten, Förderung der Kultur, also des Zivilisierten. Und die antiaufklärerischen Kräfte, die jetzt aufsteigen, finden diese Grundwerte der Aufklärung, die die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser in ihren Leistungsaufträgen haben, die sind schon tendenziös. Alles, was aufgeklärt ist, ist für die schon tendenziös. Das heißt, hier ist eine zweite Schiene des Angriffs gegen den Journalismus. Beide Demokratie, liberale Demokratie und Journalismus sind Kinder der Aufklärung, Zwillinge der Aufklärung. Und da kommt eine mächtige anti-aufklärerische Kraft, verkörpert dieser Tage durch Trump, der plötzlich auswählt, wer im Weißen Haus berichten darf und wer nicht, der gegen Regionalzeitungen und überregionale Medien ruinöse Prozesse anstrengt, um sie einzuschüchtern und vielleicht sogar zu beseitigen, der schlicht und einfach eine unabhängige Presse zu dulden nicht bereit ist und jetzt schon angekündigt hat, in seinem sozialen Medium Truth Social, dass er sich überlegt, wer anonyme Quellen zitiert in einem journalistischen Medium, der soll sich strafbar machen. Da, so weit geht es. Und das ist ein Prozess, der hochgefährlich ist und deshalb hat mich auch so sehr beschäftigt, dieser unendlich lange Fragebogen, den die Unionsfraktion im Bundestag angelegt hat. Wenn sie NGOs kritisieren will, meinetwegen. Aber sie hat auch 6, 7 journalistische Medienhäuser, unabhängige Medienhäuser, letztlich unter Verdacht gestellt. Und das war eine Grenzüberschreitung. Ich hoffe, das war einfach ein einmaliger Ausrutscher. Aber wenn die Tendenzen aus Amerika, aus Frankreich rüberschwappen in die Bundesrepublik, dann wird es ungemütlich.
Und trotzdem empfehlen Sie auch politische Lösungsansätze oder aus der Politik?
Die Empfehlungen kommen von der Seite. Also ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Also Sie haben völlig recht, für die AfD sind unabhängige Medien parteiisch, Staatsmedien, Systemmedien, Lügenpresse, was wir alles an Schimpfworten kennen. Aber es geht ja deutlich weiter. Also Newsrooms hat die AfD etabliert, haben aber mittlerweile alle Parteien auch etabliert. Nennen sie Newsrooms. Das heißt, das, was wir Bypassing Journalism nennen, also Politiker können direkt ihre Wählerinnen und Wähler adressieren oder ihre Fangroup, wie auch immer, ist natürlich schon promot. Ich muss nicht mehr darauf setzen, dass auch das Soundbite genommen wird, was ich jetzt besonders gut fand, sondern es kann auch genau andersrum kommen.
Aber Journalismus ist das nicht.
Nein, natürlich ist das kein Journalismus, aber mit dem Label Newsroom suggeriert man natürlich was. Natürlich, das ist strategische Kommunikation, das ist Organisationskommunikation, wie wir das ganz klar sagen. Und das ist, sind Partialinteressen einer Partei, eines vielleicht auch einzelnen Akteurs innerhalb einer Partei, die können ja manchmal auch unterschiedlicher Auffassung sein. Also das haben wir alles gleichzeitig. Und natürlich ist es sehr wohl auch im Interesse von Politikern, einen einfacheren Weg zu haben. Ich würde schon die Diagnose wagen, dass es innerhalb der demokratischen Parteien noch einen Konsens gibt, dass eine journalistische Infrastruktur für ein demokratisches Gefüge von Bedeutung ist. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, bei der noch im Amt befindliche, wenn auch zerschlagenen Ampelkoalition, stand die rechtliche Absicherung von Gemeinnützigkeit für bestimmte journalistische Organisationsformen auch im Koalitionsvertrag. Das lag nun nicht am Abgang der FDP, dass daraus nichts wurde, sondern das ist offensichtlich auf der Prioritätenliste so weit nach unten gerückt, dass da sich irgendwie keiner drum gekümmert hat. Also sozusagen kleine Pflänzchen, da würde ich nämlich mehr drauf setzen. Ich bin mit der Politik da nicht ganz so sicher, ob das so erfolgversprechend ist. Kleine Pflänzchen ganz unterschiedlicher Formen, also sei es Stiftungen finanziert, sei es auch mit Beiträgen von NutzerInnen finanziert, die Formen unabhängiger Berichterstattung, very local, sublocal, zum Teil auch sehr in einzelnen thematischen Feldern, gestalten, organisieren, ganz neue Formen auch der Interaktion zwischen ihrem Publikum und denjenigen, die es machen, entwickeln. Das ersetzt sicherlich nicht das, was wir großflächig hatten und was unter Druck steht, aber das sind neue Formen, die entstehen. Denen also einen irgendwie verlässlichen Rechtsrahmen zu stecken, hat die Politik versäumt. Ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren weit oben auf der Dringlichkeitsskala stehen wird, in dem, was wir hier
schon erwarten. Ich glaube, dass hier Stiftungen wirklich eine Schlüsselrolle spielen könnten. Es klingt ein bisschen hart, als Reparaturbetrieb des Journalismus. Die Klickdenke, die so sehr eingezogen hat, die hat unter anderem den Kulturjournalismus zurückgedrängt. Weil das war ein Ressort, das schon immer von weniger Leuten genutzt wurde, aber dafür Aficionados. Die Feuilletons hatten immer eine kleinere Leserschaft, aber eine besonders treue. Und wo das Klickdenken Einzug gehalten hat, hat man gesagt, was weniger genutzt wird, das kann man weglassen. Und es gibt mehr und mehr Medien, die hier schlicht und einfach nichts mehr oder viel zu wenig tun. Ein beträchtlicher Teil des öffentlichen Kulturlebens wird nicht mehr abgebildet in journalistischen Medien. Auch viele Tagungen, die so wichtig wären, wo an das Deutschland von übermorgen vielleicht gedacht wird, noch tastend und nicht immer so ganz konkret,
werden praktisch nicht mehr rezensiert. Die Bücherrezensionen sind geschrumpft, Ausstellung, Konzert, was auch immer. Dieses Abbild des Kulturlebens ist nur noch ein Zerrbild. Und hier, ich mache den Vorschlag im Buch, könnten Stiftungen das Rezensionswesen mitfinanzieren. Ob es dann zur Verfügung steht für journalistische Medien, ob es auf Webseiten erscheint, wo auch immer. Jedenfalls wäre der Qualität der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung ein großer Dienst getan.
Der Kollege Küppersbusch sagt immer bis hierhin vielen Dank. Wir haben mindestens eine Frage aus dem Stream, die wollen wir jetzt einfach mal mit dazu nehmen.
Ja, wir haben sogar drei Fragen aus dem digitalen Raum, aber eine ging auch in Richtung gemeinnütziger Journalismus und Stiftung. Also ich glaube, darüber haben wir jetzt schon geredet. Sonst kann natürlich auch gerne nochmal eine Nachfrage kommen. Die erste Frage ist, der Kommunikationswissenschaftler Ottfried Jahren schlägt eine Art einheitliches Wasserzeichen, Qualitätssiegel für geprüfte, gesicherte Infos auf Social Media vor. Was halten alle auf dem Panel von diesem Vorschlag?
Was sagt die Kollegin von Ottfried Jahren dazu?
Interessante Idee. Da stellen sich natürlich ganz viele Fragen. Was wäre die Instanz, die sozusagen diese Prüfung vornimmt und so ein Gütesiegel geben könnte? Mich erinnert das ein bisschen an die Diskussion, die es in der Fotografie auch gibt. Ja, also wir wissen mit digitaler Fotografie, dass ein Original und eine Manipulation kaum mehr voneinander unterscheidbar sind. Also dokumentarische Fotografie sozusagen auch als solche zu kennzeichnen. Ich glaube, der Vorschlag geht in die Richtung, dass wir das, was ja auch gerade politisch extrem unter Druck ist in den USA, Fact-Checking, also eine Sicherung von geprüfter Information, irgendwie institutionalisieren müssten und das auch in nicht-journalistischen Kanälen funktionieren sollte. Ich würde sagen, bei dem Druck, den wir im Moment haben, überhaupt das zu halten, was da ist, in den USA abzuschaffen, sehe ich das nicht in allernächster Nähe, aber es wäre ein Versuch, gezielter, systematischer Des- und Fehlinformationen gegenzuwirken. Wie gesagt, die Frage, wer kann so ein Gütesiegel verleihen, wer prüft das, in welcher Geschwindigkeit, das wirft einen Haufen sicherlich an Anschlussfragen auf.
So eine Chance gäbe es für diesen Vorschlag, wenn die Regulierung viel weiter geht der globalen Plattformen, als dies jetzt der Fall ist mit dem Digital Services Act, dem Gesetz über digitale Dienstleistungen und dem Digital Markets Act, dem europäischen Gesetz über digitale Märkte. Das ist ein erster großer Versuch der Weltmacht der Regulierung, nämlich der Europäischen Union, hier Ordnung zu bringen. Eine bitter nötige Ordnung, weil wir manche globale Plattformen haben, die im Gegensatz zur herkömmlichen Presse, die der Demokratie dienen sollte, große Demokratiezerstörungsmaschinen sind, weil ihre Algorithmen all das hochspülen, was polarisiert, emotionalisiert, primitivisiert, manchmal sogar brutalisiert. Und wenn man einen Schritt weiter ginge in der Regulierung und beschließen würde, erstens die Transparenz der Algorithmen und zweitens, dass jede und jeder, der diese Plattformen nutzt, seinen eigenen Algorithmen benutzen darf, beziehungsweise einen Algorithmus anwenden darf, der ihm passt, dann könnte man einen solchen Gütesiegel machen, denn es gäbe einen Algorithmusanbieter, der das hochspült, was den Gütesiegel erhalten hat. Und solche Middleware als Algorithmus anzuwenden, ist technisch eigentlich ein Kinderspiel. Es ist mehr eine Frage, will man das Algorithmenmonopol der Mark Zuckerbergs und Elon Musks brechen oder nicht?
Das würde aber wirklich dann in der Konsequenz heißen, dass wir im Grunde Plattformen als Commons begreifen müssen, also als tatsächlich als öffentlichen Raum. Ich wäre sofort dafür, aber das ist angesichts der Ökonomie, also wir haben ja mit einer Art von Vermachtung zu tun, die bei allem, was wir früher an Presseregulation und Pressekonzentration diskutiert haben, also das quasi nur ein müdes Lächeln abblockt. Also eine solche Vermachtung, die in Gänze zu brechen, mir nicht ganz realistisch scheint. Selbst eine Debatte darum, wäre es nicht ein lohnendes Ziel, würde ich aufs Äußerste befürworten, eine europäische Commons zu haben. Ja, also tatsächlich eine Plattform, die öffentliche Institution sozusagen als Kommunikationsinfrastrukturen digital gemeinsam aufstellen und gar nicht nur in die, die natürlich nach allein ökonomischen Logiken funktionieren, sozusagen also in diese einspielen zu wollen.
Wenn wir diese Vermachtung nicht brechen, dann ist die Demokratie verloren. Demokratie war immer Verteilung von Macht. Und jetzt haben wir eine Tendenz zur Bündelung von Macht. Und Elon Musk verkörpert für mich diese absolute Bündelung. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in der Geschichte, keine Privatperson, die so viele Dimensionen der Macht auf sich vereinigt hat. Er hat die Medienmacht, die Propagandamacht, die Technologiemacht, die Wirtschaftsmacht, die Geldmacht, in Washington die politische Macht, ja die geopolitische Macht, fast schon die militärische Macht mit seinem Satellitensystem. Er will auch noch die Weltallmacht. Und das wird man, das ist die große Aufgabe der nächsten 10, 20 Jahre, solche Machtballung zu brechen. Das ist Demokratie.
Deswegen glaube
ich bin da nicht verzweifelt, also aber kämpferisch.
Deswegen glaube ich auch, dass die einzige Chance, wirklich diese Marktmacht oder diese Meinungsmacht zu brechen, das Offenlegen der Algorithmen sein wird. Und wenn das nicht möglich ist, ich meine, die Botschaft von J.D. Vance in München war ja nicht, dass er um unsere Meinungsfreiheit besorgt ist. Das weiß er ja besser. Seine Botschaft war Hände weg von X. Das war seine Botschaft. Auch aus diesen Gründen. Und wenn es uns nicht gelingt, die Algorithmen der amerikanischen oder auch der chinesischen Anbieter offen zu legen, weil wir es einfach nicht erzwingen können, dann stellt sich wirklich die Frage nach einem europäischen Gegenentwurf, weil so technisch elegant dieses Gütesiegel, dieses Wasserzeichen ist, es illustriert ja auch gleichzeitig das ganze Problem. Uns ist ja eine Kulturtechnik verloren gegangen oder uns droht eine Kulturtechnik verloren zu gehen, nämlich das Erkennen einer guten Quelle, das Suchen einer guten Quelle, einer verlässlichen Quelle. Und wenn ich diese Schätze finde, suche, dann brauche ich das Wasserzeichen nicht. Wenn ich aber jetzt das Wasserzeichen draufgeben muss, um zu sagen, das ist okay, dann, wenn man weiß, wie Social Media funktioniert, dann führen wir ganz schnell in die Debatte der Hetzer und Spalter auch eine Debatte um das Orwellsche Wahrheitsministerium. Deswegen bin ich da skeptisch.
Darf ich da beim Stichwort Wahrheit? Der Journalismus, wenn man da nichts tut, der ist dann nicht mehr zu retten. Weil er braucht eine Wahrheitsumgebung. Er braucht eine Umgebung, in der die Fakten gelten. Denn sein Job ist ja, Fakten zu ermitteln. Und wenn er Fakten ermittelt, die keine Geltung mehr haben, über die man sich hinwegsetzt, dann ist der Journalismus verloren. Ich bin da zuversichtlich, der amerikanische Science-Fiction-Autor Philip K. Dick hat einmal formuliert, Realität ist das, was bleibt, selbst wenn man nicht mehr dran glaubt. Und das wird uns einholen. Also der Gedanke der alternativen Fakten, der Gedanke, dass es keine Wahrheit mehr gäbe, der Gedanke, den Steve Bannon, der rechtsextreme Berater oder Wiederberater von Donald Trump einmal gesagt hat, flood the zone with shit, überschwemmt die Öffentlichkeit mit Bullshit, damit es überhaupt keinen Wahrheitsbegriff mehr gibt. Ihm geht es nicht mehr um die Lüge, ihm geht es um die Zerstörung des Wahrheitsbegriffes. Und das muss eine liberale Demokratie schlicht und einfach nicht akzeptieren.
Da haben Sie völlig recht. Ich bin aber sehr vorsichtig, Journalismus mit Wahrheit in eins zu setzen. Also Wahrheit ist eine epistemologische Kategorie, die beim Journalismus nichts verloren hat. Also bestenfalls ist Wahrhaftigkeit sozusagen etwas, was Journalismus anstreben kann. Jede journalistische Beobachtung von Wirklichkeit ist eine beobachterabhängige Perspektive. Das, finde ich, müssen wir schon immer im Blick behalten. Also eine Instanz von Wahrheit war Journalismus nie und ist er auch nicht. Er ist einer, der im besten Fall mehrere Positionen im Blick hat und sozusagen in der kritischen Zusammenschau unterschiedlicher voneinander unabhängiger Quellen sozusagen Phänomene beschreibt. Aber ich bin sehr vorsichtig mit einer Wahrheitszuschreibung an Journalisten.
Also ich glaube, dass er ermittelt Fakten. Und Fakten, da gibt es harte Fakten. Und dass wir drei heute jetzt unter der Obhut der Schader-Stiftung diskutieren, ist ein Faktum und eine Wahrheit auch. Anhand dieser Wahrheit, die kann man nicht in Frage stellen. Und ich bin da relativ unphilosophisch. wenn man Fakten ermittelt, setzt man die Voraussetzungen, dass dann die Wahrheit oder die verschiedenen Wahrheiten ermittelt werden können. Wahrheiten, die nicht mit Fakten fundiert sind, sind keine Wahrheiten. Und diese Beliebigkeit, die muss der Journalismus auch bekämpfen. Es gibt einen wunderbaren, ich zitiere ihn auch im Buch, Dozenten des Journalismus, der seinen Journalistenschülerinnen und Schülern sagte, wenn der eine sagt, draußen ist nass und der andere, nein, draußen ist Sonne, dann ist es nicht eure Aufgabe, beide zu zitieren, sondern eure verdammte Aufgabe ist es, das Fenster zu öffnen und schauen, was Sache ist. Und vielleicht nicht nur das Fenster zu öffnen, man müsste dann nach draußen gehen und wenn es nieselt, dann muss man das Faktum, dass es nieselt ist, ermitteln. Hier, je weniger die Journalistinnen und Journalisten an Möglichkeiten haben, je mehr in Redaktionen produziert und desto weniger recherchiert werden kann, desto gefährdeter sind die Fakten.
Fakt und Wahrheit ist, dass uns ein klein wenig die Zeit wegläuft.
Aber wir hatten ja noch Fragen.
Eine wunderbar engagierte Diskussion, die wir auch gar nicht wirklich abwürgen wollen. Und wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, noch eine Frage aus dem Stream. Dann haben wir eine Frage der Herr ganz hinten hier im Raum und dann kommen wir auch zu Ihnen in der Reihenfolge, bitte. Dann haben wir jetzt dann hiermit die vierte Frage mit der Bitte, möglichst kurz, prägnant, Frage und Antwort.
Genau, die letzte Frage aus dem Stream ist, ohne digitale Ausspielformate geht nichts mehr. Die Zielgruppe muss eingebunden werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die Lebensrealität vieler junger Menschen ist aufgrund der schnelllebigen Welt, stressiger Arbeitsbedingungen, weniger Zeit, schlichtweg die Informationen über Social Media. Wie kann man einen Weg finden, als Qualitätsmedium dran zu bleiben und durchzudringen?
Da hat die ARD einen ganz guten Weg gefunden. Sie hat über 6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf TikTok und auf Instagram und sehr stark auch junge Nutzerinnen und Nutzer, die dadurch auch herangeführt werden an längere Beiträge. Also die sozialen Plattformen zu besetzen, damit es dort etwas mehr Information, etwas weniger Desinformation gibt, finde ich eine gute Strategie.
Und ist auch unausweichlich. Wir sind ja auch nicht hier, um stumpfes Technikbashing zu betreiben. Die Frage ist, das Richtige zu tun. Bitteschön.
Hier? Ja, Herr Fragen. Vielen herzlichen Dank. Eigentlich hatte ich den dringenden Impuls, noch unbedingt an den Begriff des Fakten anzuknüpfen, weil das ja auch erkenntnistheoretisch eine sehr große Sache aufmacht, aber vielleicht mit Blick auf die Zeit etwas zukunftsgerichtet ist. Vielleicht können wir darüber später nochmal sprechen. Wie sehen Sie denn weitere Perspektiven? Viele der Entwicklungen scheinen sich ja in vielen Bereichen zurückzudrehen, also mit dem Niedergang von Plattformen und aber auch Reichweite von Organisationen nehmen wieder eigene Verbreitungswege. Newsletter, die auch jetzt so als Mittelweg zwischen Organisationsformen, aber es gibt auch journalistische Newsletter, die jetzt als neues Medium, da ist ein neues Medium, ist die Frage, dahin drängen. Also da tatsächlich ganz neue Modelle, mit denen man vielleicht auch so ein paar dieser alten Zöpfe, die nun eigentlich schon sehr längst ausgewachsen sind, im Medienbereich, aber auch im Journalismus, da vielleicht mal überkommen könnte und da vielleicht gar nicht nur so über die vergangenen Probleme, sondern über zukünftige Lösungen nachzudenken.
An wen richtet sich die Frage?
Also mein Plädoyer ist ja, dass wir nicht von Journalismus, sondern von Journalismen sprechen, dass wir sozusagen längst schon mit einer unglaublichen Ausdifferenzierung zu tun haben, auch hatten, mitnichten waren das früher alles immer an der Wahrheit orientierte. Wir wissen, dass es systematische politische Proteste gegen den Springer Verlag gab. Also es gab auch schon immer eine politische Ökonomie des Journalismus, der sehr kritisch sich mit den innewohnenden Machtverhältnissen beschäftigt hat. Aber sozusagen mit Blick auf die Zukunft glaube ich tatsächlich, Newsletter ist ein wunderbares Beispiel. Das sind ja oft gar nicht andere Infos, sondern nochmal sehr gebündelt. Also wo auch unterschiedliche Nutzungsbedingungen und Nutzungsgewohnheiten sozusagen aufgegriffen werden müssen. Das kann TikTok sein, das kann aber auch sein, morgens ganz früh brauche ich einmal das Wichtigste kompakt. Auch, wir sprachen da vorhin kurz drüber, ich glaube, dass zumindest in der Region Zeitungen, Medieninstitutionen sich sehr viel stärker als sozusagen Player in der Community auch begreifen müssen. Also sozusagen Veranstaltungen ausrichten, Leute ins Haus einladen, gezielt in bestimmte soziale Strukturen auch hineingehen. Das tun Medienhäuser auch, aber ich glaube, dass da nochmal mehr sozusagen Musik drin ist. Dass aber auch Startups über ganz andere, also Geschäftsmodelle, aber auch Interaktionsmodelle zwischen NutzerInnen und Machenden nachdenken. Krautreporter ist dann ein Beispiel, das vielleicht jetzt nicht mein Liebstes, aber sozusagen nur Modelle dafür, wie sozusagen in einem viel engeren Verhältnis miteinander sowohl die Frage, was ist relevant für uns, was will ich lesen, in welcher Tiefe will ich das lesen, wie kann ich kritisches Feedback auch einbetten, wie kann ich die Klugheit der Nutzenden auch mit sozusagen in die Produktion von Beiträgen einbinden, also da durchaus eine Menge an Kreativität auch gefragt ist. Da bin ich mit diesem Pluralbegriff von Journalismen halt durchaus zuversichtlich. Und daneben ist es auch jetzt schon so, dass sozusagen ökonomisch potente Nutzer und Nutzerinnen auch willens sind, wirklich richtig Geld auszugeben für Nachrichten. Im Wirtschaftsbereich funktioniert das schon lange. Also ganze Agenturen leben davon auch wahrlich nicht schlecht. Aber das allein kann es natürlich nicht sein. Das wäre ein elitäres Segment, was für Demokratie definitiv zu schmal wäre.
Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihnen, bitte. Ich glaube, es ist dann ganz gut, dass Sie jeweils einzeln ans Mikrofon treten.
Eine Wahrnehmung und eine kurze Frage. Die Narrative, die grundsätzlich tagtäglich uns überfluten, verlangen ja nach Komplexitätsreduktion, weil immer nur das zählt, was erzählt werden kann, wie der Literaturwissenschaftler Albrecht Kuschorke sagt, und Wahrheit und Erfindung sehr dicht beieinander liegen und man muss auswählen. Frau muss auswählen, Mann muss auswählen. Das ist die eine Form der notwendigen Reduktion. Die andere ist offensichtlich, die Zeitverwendungsmuster der jüngeren Generationen sind immer strategisch dahin ausgerichtet, was schaffe ich in welcher Zeit, welche Informationen kann ich mir aneignen. Und dann kommt dazu, dass die Schlagzahl dieser Informationen so zugenommen hat, dass es schon oft ein sportiver Geist ist, auf dem Top der News zu sein und das Neueste zu wissen. Aber meine Frage ist noch etwas anderes, eine Transformation, die mich im Kontext der Analyse des Flüchtlingsdiskurses sehr beschäftigt hat. Das ist die Personalisierung und konfligierende Personalisierung von Botschaften. Die kriegt man in den Talkshows ständig mit. Es werden sozusagen Sachthemen als Konfliktthemen zwischen unterschiedlichen Profilen von Personen inseriert. Und das geht eigentlich permanent, weil das einen hohen Attraktor hat. Wenn Leute sich streiten, dann kann der Zuschauer, die Zuschauerin zuschauen und findet das toll und spannend. Aber es verfälscht natürlich die Sachdimension chronisch, wenn ich immer auf die Polarisierung von Personen setze und das als Vehikel nutze, um Informationen zu verbreiten. Mich macht das kirre. Deutschlandfunk höre ich nicht mehr, weil das mittlerweile jeden Morgen dasselbe war. Ich will nur sagen, das finde ich eine ganz eigenartige Entwicklung innerhalb des Journalismus, jenseits all der kräftverzehrenden Verhältnisse, die Sie genannt haben, mit Indexing und so weiter und Redaktionsschließung. Aber die Eigenart, die Dynamik des Journalismus hat sich für meinen Begriff da enorm in diese Richtung verändert.
Da gibt es wirklich Parallelen zwischen Teilen des Journalismus und des Populismus. Beide personalisieren alles und jedes und blenden die Strukturen und die darin wirkenden Mechanismen aus. Die Populisten sind gegen das Institutionelle zugunsten des Personellen, des starken Manns, der starken Frau. Und der Journalismus betreibt Komplexitätsreduktion erst recht, wenn die Kompetenz in vielen Redaktionen abgenommen hat. Es ist einfacher, den Topmanager zu porträtieren, als sein Unternehmen zu analysieren. Das erfordert viel, viel mehr Kenntnisse. Zur Personalisierung kommt hinzu die schreckliche Vereinfachung. Beide wollen hier Komplexitätsreduktion machen. Hinzu kommt die Dramatisierung. Hinzu kommt letztlich die Verknappung. Hinzu kommt das Tempo, das sein muss. Ereignisse gelten überwiegend und nicht langfristige Entwicklungen, die meistens viel relevanter sind. Und das ist letztlich Personalisierung, Verknappung, Komplexitätsreduktion, Tempo, das ist das Showprinzip. Und die von Ihnen erwähnten Talkshows funktionieren vorwiegend nach dem Showprinzip. Es wurde in einer Redaktion, und zwar eines öffentlich-rechtlichen Medienhauses sogar, mal diskutiert, ob man nicht die politischen Talkshows der Abteilung Unterhaltung zuweisen soll. Infotainment ist im Grunde genommen manchmal nur ein Vorwand, die Information, um Entertainment zu machen. Und da sind gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die nicht dem kommerziellen Druck unterstehen, eigentlich in der Pflicht, aber sie lassen sich auch von dem Medienbetrieb anstecken.
Ja, absolut. Und es ist dann auch nicht zufällig, dass diese Talkshows meistens auch noch den Namen der Moderation, Moderatorin im Moment zumeist tragen. Also selbst da nochmal eine Personalisierung. Bin aber auch ganz dankbar, dass Sie den Flüchtlingsdiskurs nochmal ansprechen, weil das für mich ein Themenfeld ist, an dem wie im Brennglas, glaube ich, ganz strukturelle Probleme sichtbar werden. Also, dass der Bundestagswahlkampf ein hochgradig Migrationsbedrohungswahlkampf war, hatte auch maßgeblich mit journalistischer Relevanzsetzung zu tun. Ich sage dazu nur, dass in Deutschland jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht wird. Das ist nicht dringlichstes tägliches Nachrichtenthema. Das ist einzelne tragische, dramatische, furchtbare, grauenhafte Taten von unterschiedlicher Status von Migranten, Asylbewerbern oder Asylhabenden gegeben hat, hat den Wahlkampf maßgeblich geprägt. Das ist eine Form von Agenda-Setting, den Journalismus betreibt und der damit auch in eine bestimmte politische Debatte eintreibt.
Und wenn eine Schicht entpersonalisiert wird, auch teilweise enthumanisiert, dann sind es die Geflüchteten. Und das hat sich niedergeschlagen in ein Wort. Ich habe gestaunt, dass das in den Medien nicht kritisiert wurde, im sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz. Also es handelt sich nicht mehr um Menschen, es sind Ströme, es ist eine Anonymisierung, es ist eine Dramatisierung, nur schon in diesem Wort.
Absolut, aber genau diese Debatte, also die Kritik gibt es aus unserem Fach also seit wirklich 25 Jahren. Wir haben Spiegelcover aus den frühen 90ern, das Boot ist voll und so weiter. Also diese Metaphorik wird von Medien lange vor dem digitalen Druck massiv bespielt. Das, was wir Othering nennen, also sozusagen die deutsche oder die europäische Identität, wird dadurch gestärkt, dass die anderen als bedrohliche andere markiert werden. Das ist tatsächlich ein stark mit zumindest durch Journalismus erzeugtes Narrativ, was für die gesellschaftlichen Strukturen hochgradig bedrohlich ist. Das teile ich absolut.
Silvester 2015.
Auch das.
Weiber ist registriert, also Thema Femizide, leider muss man ja sagen, immer wieder auch reportieren in Wahlkampfzeiten oder in Zeiten des gerade zurückliegenden Wahlkampfs. War es aber leider Gottes unterhalb der Wahrnehmungsschwelle.
Ja, aber das ist nicht eine Skandalisierung, dass jetzt aber mal Männer irgendwie inhaftiert werden müssen, weil das doch wirklich für Frauen lebensbedrohlich ist. In ähnlicher Weise. Ne?
Wir machen weiter mit Ihrer Frage. Ja. Dann kommen wir zu Ihnen und dann zu dem Herrn dort hinten.
Vielen Dank. Es ist wahnsinnig spannend. Ich bin erstmal froh, dass ich hier bin. Ich habe eine Frage. Wir reden hier immer über das Senden von Nachrichten. Müssen wir nicht auch über das Empfangen von Nachrichten nachdenken? Weil ich nehme wahr, dass die Aufmerksamkeitsspannen überall so weit runtergehen, dass diese Differenzierung zwischen Hellgrau, Mittelgrau und Dunkelgrau gar nicht mehr funktionieren kann, zumindest bei den jüngeren Generationen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das aufgelöst werden soll. Die differenzierte Nachricht ist ja eine, die ein bisschen mehr Zeit braucht.
Das ist ja so. Ich möchte das auch gerne noch ergänzen, weil Sie streifen es im Buch, wir haben es aber eben auch verschiedentlich schon anklingen lassen, Medienbildung oder Medienrezession, Rezeption auch wirklich vermitteln. Also sowohl bei jungen Menschen, aber ganz ehrlich, ich glaube, da darf man den Bereich der Erwachsenenbildung mittlerweile auch nicht mehr ausklammern. Also was sind da, wenn ich das einfach aufgreifen darf, Ihre Lösungsansätze, Ihre Sichtweise? Also
ich bin da nicht so pessimistisch, weil ich sehe eine Rückkehr der langen Form. Beispielsweise in Gestalt der Podcasts, die bis zu 4 Stunden gehen manchmal. Und die durchaus ihr Publikum finden, so wie die Leserforschung auch zeigt, dass lange Artikel, wenn sie gut sind, intensiv gelesen wird. Und es ist der Unsinn der Content Manager, die denken, dass man die junge Generation nur erreicht mit Kurzfutter, Katzenvideos und Schrott und Unpolitischem. Wir haben die best ausgebildete junge Generation wahrscheinlich seit eh und je. Wir haben eine junge Generation, die sich engagiert, die sich in Sachen Klima engagiert, die sich engagiert dort, wo sie findet, es gibt ungerechte Kriege und. Ein Teil dieser Generation,
Und der ist hellwach und der will substanzielle Informationen und da ist der Menschenschlag nicht schlechter geworden. Ich begründe viel Zuversicht in weiten Teilen der jüngeren Generation.
Also ich würde das jetzt auch nicht als eine quasi demografische Konstante, die Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer, aber Nutzungsgewohnheiten verändern sich alle. Allein, ne, früher war klar, das Radio hat morgens einen Peak, dann gibt es bestimmte Lesezeiten, also sozusagen ritualisiert in den Tag eingebettete Zeiten von Mediennutzung. Das wird ziemlich genau beforscht, wann Primetime sozusagen für unterschiedliche Medien ist. Das hat sich fundamental verändert. Wir kennen das alle, dass man sozusagen immer unterwegs snackt. New Snacking ist so der Begriff da auch. Wobei ich da auch den Eindruck habe, dass sozusagen Medien das selber auch bespielen. Sie haben das gesagt mit diesem, man fühlt sich völlig geflasht und überfordert. Also sozusagen Geschwindigkeit als absolutes Primat zu setzen, also permanente Aktualisierung von he said, she said, es gibt dieses Ding, darauf reagiert der, darauf der, also sozusagen damit ständig neue Schlagzahl zu erzeugen, erzeugt andersrum auf Rezeptionsseite dann auch eine gewisse Müdigkeit und Erschöpfung.
Wenn Sie sagten, she said, das ist ja ein Beispiel, wie guter Journalismus unglaublich viel bewirken kann. Ich nehme Bezug auf den Film, she said, der beiden New York Times Reporterinnen, die den Machtmissbrauch und den sexuellen Missbrauch durch den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein recherchierten. Und das war der Auslöser der weltweiten MeToo-Bewegung. So wie die Recherchen von Korrektiv zum Remigrationstreffen in Potsdam Millionen Menschen auf die Straße brachten. Also dieser Journalismus, wir kehren an den Anfang unseres Austauschs zurück, der ist nach wie vor da. Aber den bedarf es mehr denn je, der muss gestärkt werden.
Wenn wir aber... Ich meinte an der Stelle gar nicht MeToo. Wenn wir das aber wählen, dann wird eben auch klar, dass es nicht immer die grauenvoll schlechten Social Media und den großartigen Journalismus gibt, sondern MeToo ist zu einer weltweiten Bewegung geworden, weil es digital sozusagen einen Raum eröffnet hat, in dem unendlich viele Betroffene über was sprechen konnten, über das vorher nicht gesprochen wurde. Darin hat natürlich diese Recherche zu Weinstein eine dramatische Bedeutung, eine wahnsinnig wichtige. In Deutschland haben wir Variationen auch davon erlebt, wo sich Medienhäuser nicht mit Ruhm bekleckert haben, als Ippen eine Recherche unter der Decke halten wollte, die dann erst über den Spiegel öffentlich geworden ist. Aber sozusagen he said, she said Journalismus im Sinne von ein Statement gibt es auf das andere. Also sozusagen das als Nachricht schon zu machen, dass jetzt Merz einen Halbsatz wieder und darauf hat Scholz diesen reagiert, das erzeugt eine Müdigkeit, weil sozusagen die Frage, okay, was ist jetzt der Nährwert? Was ist das, was ich an Erkenntnisgewinn daraus habe, nicht unbedingt damit erzeugt ist. Ne?
Wir machen mit Ihnen weiter.
Mein Name ist Jörg Mattutat. Mein
Berufsleben in überwiegend regionalen Medienhäusern verbracht. Und seit ich da raus bin, bin ich unter anderem bei Pulse of Europe engagiert. Irgendwo muss ja die Zeit hin, die man hat. Erstmal vielen Dank an Sie für Ihre Plädoyers für guten Journalismus und auch für Demokratie, die ich gehört habe. Ich empfinde unglaublichen Druck, der immer stärker wird, ja, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Demokratien. Und ich denke, wir müssen aus dem Denken und aus dem Reden unbedingt ganz schnell ins Handeln kommen. Worum geht es mir? Ich möchte Ihre Stichworte aufgreifen, Herr De Weck. Sie haben davon gesprochen, dass Macht gebrochen werden muss, internationale Macht, die der internationalen Konzerne, unter anderem auch um Journalismus zu retten, in An- und Abführungsstrichen. Es geht nicht nur darum, Medienmacht zu verändern, es geht darum, absolute Macht anzugucken und zu verändern. Wenn wir in die USA gucken, ja, was da gerade passiert, mal sehen, ob es gelingt, da die Verfassung im Sinne eines einzelnen Menschen, dessen Namen ich nicht mehr nenne, zu verändern. Wenn wir nach China gucken, dann ist da ein anderes System unterwegs, das deutlich erfolgreicher ist als Europa und Deutschland. Unsere Demokratien sind im Rückwärtsgang. Daran haben jetzt auch die Wahlen und die Wahlergebnisse erstmal noch nicht so viel verändert.
Was heißt das für Europa? Sie haben auch darüber gesprochen, dass die Instrumente, die die EU sich gegeben hat, Digital Services Act, Digital Marketing Act, Regulierungsmöglichkeiten bieten. Was sind die wert in diesem internationalen Kosmos? Was kann damit geschehen? Und meine konkrete Frage, oder es sind, wenn man so will, anderthalb, einmal, wie schätzen Sie eigentlich die Chance ein, ja, dass die EU zu einer Stimme findet, zu einer Strategie findet, ich meine auch zu einer Stimme im Mediensegment und im Medienbereich, da möchte ich gern, Frau Dünenburg, auf Ihr Stichwort auch gern kommen. Eine europäische Medienplattform, dafür wäre es allerhöchste Zeit, dass sie passiert. In diesem Wahlkampf hat nicht nur Europa keine Rolle gespielt, auch das Thema europäische Medien hat keine Rolle gespielt. Die Grünen mit Konstantin Vernetz haben versucht, es in ihr Programm hineinzubekommen. Es ist in der Partei selbst abgelehnt worden. Keine andere Partei der sogenannten Mitte hat das auf dem Zettel, haben überhaupt Medien auf dem Zettel. Was soll denn daraus werden? Also welche Chancen geben Sie uns? Die Frage an alle drei. Danke.
Die Voraussetzung ist, dass die Europäer zusammenfinden. In der Tat. Wir sehen ja so etwas wie eine Aufspaltung der Welt auf die Kontinente. Die Strategie von Donald Trump ist sehr klar inzwischen. Er interessiert sich für Amerika, Nord- und Süd- und Mittelamerika, von Grönland bis Panama und runter. Das will er unter Kontrolle haben. Und er ist wahrscheinlich bereit, dann den Chinesen Asien zu überlassen, weitgehend, und den Russen Europa. Und wenn wir nicht da zusammenstehen, werden wir den Kontinent, der gedemütigte Kontinent werden. Wir haben ein zusehends arrogantes China, ein kriegerisches Russland, ein nicht mehr verlässliches Amerika und rund um unseren Kontinent ein Chaosbogen, der sich von der Ukraine über Kaukasus, Türkei, Nahost, Nordafrika bis in die Subsahara erstreckt. Wenn dieser Außendruck nicht dazu führt, dass wir zusammenstehen, auch im Verteidigungspolitischen übrigens, dann wird es Europa schlecht. Und die Rede von Vizepräsident G.D. Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz habe ich interpretiert als ein erster Versuch, die EU zu zerschlagen, die Europäer auseinanderzutreiben, und dann hat Amerika umso leichteres Spiel. Und auch in der Medienpolitik wird sich nichts tun lassen, wenn hier nicht die Europäer zusammenstehen.
Grüne. Die ganz große Weltfragen jetzt hier auf dem Tisch. Also ich fürchte, wenn es um die Relevanz, Identität und Zukunft Europas geht, dann haben wir im Moment sozusagen sehr fundamentale Fragen, die mit militärischer Sicherheit und Bedrohung und so zu tun haben. Da fürchte ich, sind Medienfragen nicht ganz at the top. Nicht, weil ich das für weniger relevant halte, sondern mir scheint, da geht es gerade ganz massiv drum. Aber um auch ein kleines Licht aufzustellen, also die Debatte darum, dass die European Broadcasting Union eine Institution wäre, die eine Plattform bereitstellen könnte, sollte, müsste, und ich würde den Konjunktiv da gerne streiten, die verbreitet sich immerhin. Kann ja niemand verstehen, warum man in Deutschland irgendwie in verschiedensten Mediatheken unterwegs sein muss, um sich die fantastischen Angebote von Arte, Dreisat, ARD und ZDF und gerne noch den einzelnen ARD-Anstalten irgendwie mühsam zusammensuchen zu müssen. Und das gilt dann nur für Deutschland. Das ist natürlich völlig absurd, wenn wir wissen, mit was da konkurriert wird. Streamingdiensten, die auch da algorithmisch optimiert, du hast als letztes das geschaut, dich interessiert bestimmt jenes jetzt sozusagen zuvörderst machen. Also da muss Europa sozusagen eine europäische Ebene, und das haben wir mit der European Broadcasting Union, geben, wo tatsächlich sozusagen öffentliche Institutionen den Content, den sie haben, und da sehe ich auch gar nicht vielleicht nur Medieninstitutionen, da sehe ich auch durchaus Museen oder andere Akteure, die ja durchaus auch mediale Formate haben, die dem gar nicht so unähnlich sind, was sozusagen von Medienunternehmen, öffentlich-rechtlichen erzeugt wird, die da auch mit einspeisen könnten. Aber meine Zuversicht, dass das aktuell sozusagen ganz on top of the agenda ist, die wäre jetzt ein bisschen zurückhaltend, um zu den gesamt global strategischen Fragen will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster hängen.
Ich sehe eine schiere Notwendigkeit, so groß zu denken. Die Themenfelder berühren doch einander. Also wir reden ja auch ständig von Informationskrieg. Ja, wo findet der denn statt? auf den Plattformen, die vollkommen unreguliert oder fern jedes Zugriffs sind. Wir wissen seit 20 Jahren mindestens, wie Social Media funktioniert. Der Chefredakteur des New Yorker hat neulich im Gespräch in der Süddeutschen Zeitung gesagt, das meiste, was uns da gelingt, ist leider nicht viel mehr als die technische Beschleunigung von Bullshit. Wenn man diese Mechanismen versteht und wenn man die Tragweite dessen versteht, was man da auslösen kann, durch Desinformation, durch Bullshit und, auch Positivbeispiele, die gibt's ja, wir haben eben eins gehört, dann könnte man, wenn man denn wollte, auch um sich gegen hybride Kriegsführung besser verteidigen zu können, einen Gegenentwurf angehen. Also ich glaube schon, dass über kurz oder lang der Politik das dämmern wird und auch dämmern muss. Vielleicht sollten wir Journalisten diese Forderung auch noch sehr viel lauter artikulieren, als wir das bislang tun. Es gibt kluge Köpfe wie Konstantin von Notz, vielleicht nimmt er ja nochmal einen zweiten Anlauf oder andere. Ich sehe die schiere Notwendigkeit, die Themen berühren einander. Wir hatten hinten noch eine Frage.
Ich komme nochmal zurück auf das Gespräch betreffend Flüchtlinge und die Berichterstattung. Ich bin von Haus aus Migrationsrechtler und Sie können sich vorstellen, was ich die letzten Wochen mitgemacht habe. Vom Rechtlichen her, die alte Diskussion, gibt es hier lauter Sachen, die überhaupt nicht gehen. Aber ich habe mich auch gefragt, wer entscheidet denn, welche Beiträge jetzt aus einer Fußgängerbefragung in einer deutschen Innenstadt oder in verschiedenen Innenstädten oder im Osten oder im Westen geschnitten werden. Da werden wahrscheinlich 10 Leute interviewt und 3 kommen auf den Sender. Und wie könnte man da irgendwelchen Einfluss nehmen? Oder wer entscheidet da? Wer ist dafür sowas zuständig?
Wer entscheidet?
Tja, also Redaktionen sind Diktatoren, die für Demokratie kämpfen, hat mal jemand gesagt. Ja, jetzt mal nicht ganz so flapsig. Auswählen muss eine Redaktion ja immer. Egal, ob sie Bilder, Töne oder Buchstaben verbreitet. Aber je ausgeruhter, je reflektierter sie auswählen kann, desto besser ist meiner Meinung nach cum granosalis das Ergebnis. Und gute Redaktionen, also da gibt's ja nicht den einen Diktator, der alles überblickt und dann bis hin zu Fragen, nehmen wir jetzt 3, 4 oder 5 Menschen aus dieser Straßenumfrage in den Beitrag rein. Da gibt es ja verschiedene Freigabeprozesse oder Vier-Augen-Prinzipien, wenn es um Meinungsbeiträge geht. Es gibt ja interne Kontrollmechanismen, die funktionieren wie alles, was mit Menschen zu tun hat, nicht an jeder Ecke perfekt, aber es gibt sie im Zuge der zunehmenden Beschleunigung oder auch Ökonomisierung bestimmter journalistischer Herstellungsprozesse oder Algorithmisierung journalistischer Herstellungsprozesse, werden diese Selbstkontrollmechanismen auch zunehmend ausgehöhlt an der einen oder anderen Stelle. Aber beispielsweise, ich vermute mal, Ihre Frage zielte auf einen Fernsehbeitrag, war es ein öffentlich-rechtlicher. Da würde ich mir zumindest um die internen Kontrollmechanismen eigentlich jetzt nicht so diese Riesensorgen machen.
Aber ich höre gewisse Unzufriedenheit.
Ja, ich deswegen
kann, woher kommt es nachvollziehen. Also es ist ja die Frage, was machen diese Vox Pop? Ja, Vox Pop, so, ich halte mal das Mikro. Natürlich wird da selektiert und natürlich werden da eher bestimmte politische Töne bespielende Statements gewählt und nicht so ein einerseits und andererseits. Aber Sie können es nochmal genauer schildern.
Ein Satz, den ich eben noch sagen wollte, wer berichtet denn über den Sudan?
Also wir haben eine enorme Willkür in der Art und Weise, welche Themen gefahren werden, um es im Jargon zu formulieren, welche nicht. Beim Fernsehen und über das Fernsehen hinaus, vieles hängt davon ab, gibt es Bilder oder nicht. Kein Bild, kein Thema. Zum Zweiten, was ist sozusagen die unmittelbare Relevanz? Wir sind mit dem Konflikt im Nahen Osten aufs Engste verbunden. Wir sind mit der Ukraine direkt oder indirekt bedroht. Und das wird großgeschrieben. Und Sudan, das sind Leute, mit denen wir wenig Beziehung, wenig Erfahrung haben. Und das wird dann kleingeschrieben. Die Rohingya, die aus Myanmar vertrieben wurden und viele andere werden wenig abgebildet. Aber zu Ihrer Ursprungsfrage noch dies, also Straßenumfragen halte ich für eine unbrauchbare Form, die meistens nur dazu dient, irgendwie Bilder zu haben, dort, wenn Bilder zu einem Thema fehlen. Aber viel tiefer, viel grundsätzlicher gilt ja Ihre Frage dem Umstand, wer darf auswählen? Und da gibt es die neue Tendenz, gerade von den Elon Musks und anderen, die sagen, die Freiheit, die gibt es in den sozialen Medien, wo keine Auslese stattfindet. Und wer gemäß journalistischen Kriterien, gemäß der Informationsverarbeitungskette, die ich zu Beginn unseres Gesprächs geschildert habe, Informationen ausliest, die ist veröffentlichungswürdig, die nicht all the news that fit to print, wie die New York Times früher im Gutenberg-Zeitalter sagte, die halten das für Zensur. Journalismus gilt ihnen als Zensur. Und das ist der große Konflikt, in dem wir jetzt stecken. Aber ich denke, wenn wir es richtig machen, der Journalismus wird ihn gewinnen.
Aber ich will noch einen Satz doch auf Ihren Punkt sagen. Wir berichten über den Sudan. Also genau das, was beschrieben wurde, ist halt Journalismus. Sie haben gesagt, Demokratie und Journalismus oder die Aufklärung und Journalismus sind Zwillingsschwestern. Ich sage immer, Journalismus und der Nationalstaat sind auch Zwillingsschwestern. Also die Entwicklung von Journalismus ist ganz stark an nationale Räume, sprachräumlich, aber auch politisch, kulturell, ideologisch. The Nation as Imagined Community, wie Benedict Anderson gesagt hat, ist etwas, was Medien produzieren. Ich kenne Deutschland nicht, ich habe medialen Bild davon. Das heißt aber auch, der Filter der Wahrnehmung vom Rest der Welt ist immer durch die Perspektive, was ist für uns Deutsche relevant. Und da, obwohl die Öffentlich-Rechtlichen ein fantastisches Auslandskorrespondentennetz immer noch haben, Tageszeitung längst nicht mehr, weil da extrem gespart worden ist, gibt es unendlich viel dramatische Konflikte, aber auch fantastische Dinge, die durch die Linse, was ist für die Deutschen wohl irgendwie von Relevanz, einfach durchfallen. Ob das sozusagen einer Verständigung in einer Weltgesellschaft zuträglich ist, da habe ich auch meine Zweifel.
Das Paradox also da, ist, dass die angelsächsischen Medien, die nicht zu EU gehören, die am wenigsten nationale Berichterstattung machen. New York Times, Financial Times, Economist.
Ja, die wirklich
die haben den Wirtschaftsblick, ja, und die betrachten Europa nicht aus einer nationalen Brille. Und das ist ein ganz großer Vorteil.
Ja.
Ich möchte bei aller Kritik, die sich auch mein Berufsstand oder unsere Mediengattung anhören muss, also auch ein bisschen vor Pauschalisierung warnen. Die verbietet sich meiner Meinung nach auch an der Stelle. Also es wird ja über den Sudan berichtet. Da kann man immer noch sagen, es ist zu wenig oder nicht tiefreichend genug oder nicht anhaltend genug. Aber das Thema ist ja da, zumindest in den Medien, die man also wirklich noch, ob sie jetzt drucken oder senden, als Qualitätsmedien weiterhin bezeichnen darf. Also über die Flughöhe oder die Intensität der Berichterstattung muss man diskutieren. Jetzt kommt der strenge Hausherr mit Blick auf die Uhr. Oder? das darfst du natürlich auch.
Ich möchte nur eine Bemerkung loswerden, die ich für wichtig halte und die dort anschließt, nämlich die Selbstkritik. Also jede und jeder, die über den Einbruch von Qualität im Journalismus meckert, sollte nochmal kritisch prüfen, wie viel gebe ich eigentlich aus für Journalismus? Ist mir das was wert? Und wie viel gebe ich aus für Klamotten und für Fastfood und für andere Dinge oder für ein Lastenrad? Ich finde in sozialen Medien diese Debatten erbärmlich. Wenn es heißt, schon wieder hat das Darmstädter Echo etwas hinter die Bezahlschranke getan. Die haben das nicht hinter die Bezahlschranke getan, die haben dafür gearbeitet, die haben ein Produkt erstellt und für Produkte zahlt man normalerweise. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen auch im wissenschaftlichen Bereich, übrigens gerne auch in Stiftungs Presse schauen und anderen, die weit um PDFs von Artikeln teilen, um zu sagen, guck mal, das war da hinter der Bezahlschranke, ich stelle das mal auf Facebook öffentlich. Nein, wir müssen uns das leisten wollen. Und die erste Frage an die Bürgerinnen, an den Bürger ist, wenn ich das wirklich möchte, dann zahle ich dafür einen Preis. Dass man da Modelle einführen muss und weiterentwickeln kann, die Menschen Zugang ermöglichen, die nicht ressourcenstark sind, ist eine ganz andere Frage oder ist eine wichtige Frage dabei. Aber prinzipiell, diese Mentalität schadet sicherlich dem ganzen Modell, denn wir kommen raus aus den Geschäftsmodellen, das hatten wir ganz am Anfang, die Geschäftsmodelle alter Art funktionieren nicht. Und am Ende, wenn ich Qualität möchte, muss ich irgendwo auch für diese Qualität bezahlen. Und als Stiftungsvertreter muss ich auch sagen, lieber Herr De Weck, Sie haben völlig recht, dass Stiftungen starker Akteur dort sein können. Aber Stiftungen haben auch Eigeninteressen. Und Stiftungen sind starke Akteure. Und ein journalistisches Geschäft, das am Ende aus der, sei es gut gemeinten Willkür von Stiftungen heraus lebt, das kann an manchen Stellen sehr gut funktionieren. Es braucht aber dort dann eine fünfte Macht, die am Ende über die, eine fünfte Gewalt, die über die vierte Gewalt, wenn sie denn zivilgesellschaftlich organisiert ist, auch wieder wacht. Und eine Stiftung, und es gibt einzelne Beispiele in, dort im fachjournalistischen Bereich, eine Stiftung, die einerseits diese Publizistik fördert und andererseits sich dann wieder einer transparenten Kontrolle unterzieht, das ist wirklich ein absoluter Fortschritt. Eine Stiftung aber, und Stiftung kann alles sein, die sich damit Macht sichert, könnte ähnlich wie andere Oligopole auch agieren.
Vielen Dank. Wir haben das jetzt nicht gecastet, aber allein der Begriff der Bezahlschranke illustriert ja das gesamte Problem. Also wenn Sie hier in Darmstadt zum Wormut gehen, ein Brötchen kaufen oder bei Menschen in Pullover, dann gehen Sie nicht abschließend zur Bezahlschranke, da gehen Sie zur Kasse. Da diskutiert man gar nicht drüber, da ist es habitualisiert. Das ist ein Stück weit auch durch Fehler der unserer Branche, nachdem wir 20 Jahre lang im Internet wirklich alles verschenkt haben, was nicht mal drei auf den Bäumen war. Es waren ja die Redaktionen, die dagegen Sturm gelaufen sind und jetzt mühsam versuchen, überhaupt erstmal wieder Gelände zurückzugewinnen in den Köpfen. Also dieser Begriff Bezahlschranke, Sie merken, was der bei mir auslöst. Aber es hilft ja nichts. Wir stehen alle da, wo wir stehen. Wir stehen auch in der Nachspielzeit dieses Formats. Ich denke, wir könnten alle gerne noch weiter diskutieren, aber mit Blick auf das, was wir eingangs versprochen haben, möchte ich eine Schlussfrage nochmal hier an das Plenum stellen, eine gleichlautende Schlussfrage an Sie, die zum Abschluss auch nochmal auf die Journalistinnen und Journalisten selbst abzieht. Sie sind, egal wo Sie arbeiten, in welcher Redaktion oder auch in welcher Organisationsform, diesen ganzen Fliehkräften, diesen ganzen Einflussgrößen hier ausgesetzt und bei allem, was man auch selbst falsch macht oder wo man auch immer wieder gucken muss, dass man den selbstkritischen Kompass nicht verliert, das ist schon brutal, was da passiert. Was raten Sie insbesondere denjenigen, die entweder mit dem Gedanken spielen, in diesen Beruf zu wählen oder auch die aktiv in ihm sind und sich dann der Frage stellen, wie justiere ich mich selbst, was kann ich mir an Resilienzmechanismen zulegen, um in diesem Strudel nicht einfach völlig aufgesogen zu werden? Das wäre eine Frage mit Blick auf das journalistische Personal selbst, mit der ich gerne heute schließen möchte. Herr Weg.
Also die Aufforderung, in diesen Beruf einzusteigen. Der Brain Drain ist vielleicht die größte Gefahr, von der am wenigsten die Rede ist, weil viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus aussteigen und wechseln in andere Branchen. Und viele jüngere Menschen überlegen es sich dreimal, in den Journalismus einzusteigen. Da wird tendenziell abgebaut, wo in anderen Branchen, beispielsweise bei den globalen Plattformen, Milliarden investiert wird ins Wachstum und in die Perfektionierung. Das heißt, es ist nach wie vor mehr als ein Beruf, es ist eine Art Lebensstil, es ist eine Sucht, es ist das Wissen wollen, dieses Wissen wollen ist Gegenmacht nach wie vor und das ist außerordentlich reizvoll auch für junge Leute und deshalb freue ich mich, dass es so viele gibt. Und wenn sie dann noch in ihren Redaktionen ein bisschen zusammenstehen für Qualität, für relevante Themen und nicht nur klickträchtige Themen, dann haben sie durchaus auch ein Gewicht gegenüber ihrer Obrigkeit. Das Prinzip trotzdem, also ein Reporter, eine Reporterin, die laufen immer wieder auf, wenn sie recherchieren, und sie machen trotzdem weiter. Und das gilt eigentlich für die gesamte Branche. Diese Branche, die von morgen früh bis abends spielt, die Politik und die Wirtschaft kritisiert, ihre Fehlentwicklungen, sie muss sich auch beugen über die eigenen Fehlentwicklungen. Und eine junge Generation wird das noch leistungsfähiger machen.
Vielen Dank. Brunnenburg sein, ist das schon so hart.
Ich kann unseren Erstsemestern immer sagen, wir sind keine Journalistenschule, von daher bin ich nicht ganz unter Druck, das sozusagen jedes Mal diskutieren zu müssen. Es gibt ungefähr ein Drittel unserer AbsolventInnen, also an der Freien Universität, gehen in den Journalismus. Also es ist nach wie vor eine große Zahl, aber wir bilden nicht im engen Sinne aus. Ich habe selber auch Journalismus studiert. Also wir haben mit einer Entwicklung zu tun. In den USA sind die Schools of Journalism längst Schools of Communication geworden. Journalismus ist nicht die Branche, die sozusagen anzieht. Die Öffentlich-Rechtlichen bewerben ihre Volontariate richtig. Die sind früher mit 1000 Bewerbungen pro Platz geflutet worden. Jetzt suchen die nach BewerberInnen, suchen auch durchaus allmählich nach diverseren BewerberInnen, damit Redaktionen nicht nur weiß, männlich, Mittelschicht sind, sondern doch ein bisschen komplexer. Also auch da sieht man, dass sich was verändern muss. Wir können sagen, dass der Berufsstand massiv geschrumpft ist und diese Schrumpfungsprozesse weitergehen. Das sind leider Eckdaten, das muss man so sagen. Und das für diejenigen, die nicht in Medieninstitutionen festangestellt unter Bedingungen sind, im Bereich der Freiberuflichen, das schon prekäre Verhältnisse in weiten Bereichen sind. Das sind wirklich sozusagen die harten ökonomischen Daten. Gleichwohl habe ich auch die Seite der Leidenschaft, ich war auch mal Journalistin, und würde sagen, dass bei den Journalismen, also dieser Vielfalt, die ich sehe, auch eine Menge Potenzial für junge Leute sehe. Nämlich wirklich sozusagen diesen Job für sich selber zu definieren und da auch nicht zwangsläufig der Weg von, ich beginne als Lokalredakteur und kann dann irgendwann vielleicht hoch bis in die Chefredaktion, sondern vielfältigere Handlungsmöglichkeiten, Rollen, Selbstverständnisse auch drin sind. Das, was wir Boundary Work nennen, also sozusagen das ständige Aushandeln von, was ist Journalismus und was ist nicht mehr Journalismus, was es immer schon gegeben hat, aber heute viel intensiver gibt. Also ist ein Social Media Manager, hat der noch was mit Journalismus zu tun? Ist das schon Organisationskommunikation des Verlags oder ist das noch Journalismus? Da gibt ganz viele Grenzbereiche, erweitern zugleich aber auch das mögliche Handlungsfeld. Also es gibt gar nicht mehr so sehr diejenigen, die sagen, ich war Journalist und jetzt werde ich PR-Mensch, sondern es gibt viel mehr, die in so Feldern navigieren, die gar nicht immer ganz trennscharf zu unterscheiden sind. Ich sehe da schon eine Menge Dynamik und Potenzial. Bei allen ökonomisch schwierigen Rahmenbedingungen ist es aber gleichwohl ein gesellschaftlich hochrelevantes Feld und ein Feld, in dem mit einem Leidenschaft für bestimmte thematische Felder, für bestimmte Formen der Darstellung unglaubliche Potenziale und Möglichkeiten auch drinstecken.
Da möchte ich ausdrücklich nicht widersprechen. Frau Spieker.
Dann darf ich den Abend abschließen mit einem Riesendank. Eben kam das Wort Brain Drain hier vor. Für uns war es, glaube ich, ein Brain Gain heute. Und vielen, vielen Dank, Herr Hennemann, für die Moderation, Frau Lünburg, Herr De Weck, für diese super spannende Diskussion. Und ich wünsche Ihnen allen auch online einen schönen Abend. Nehmen Sie hoffentlich viel mit von diesem Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.